Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der 27. Januar. Dieses Datum ist mit einem Ereignis verknüpft, das ein wirklich unfassbares Grauen sichtbar gemacht hat. Der Holocaust-Gedenktag. Heute vor genau 80 Jahren ist das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit worden. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir in der Schule damals das erste Mal die Videoaufnahmen davon gesehen haben. Berge von Leichen bis auf das Skelett abgemagerte Menschen, hoffnungslose Augen. Das war verstörend, das war bedrückend. Aber es ist wahnsinnig wichtig, sich damit zu befassen, auch die persönlichen Geschichten der Überlebenden zu hören, damit sich so etwas niemals wiederholt. Albrecht Weinberg ist einer der Menschen, die den Holocaust überlebt haben. 99 Jahre ist er alt, lebt mittlerweile wieder in Deutschland, in Leer. Und mit ihm habe ich über den heutigen Tag und seine Erinnerungen an damals gesprochen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie es ihm geht, beziehungsweise was der heutige Holocaust-Gedenktag mit ihm macht.
Der 27. Januar, da war ich auf einem Todesmarsch. Das Lager Buna-Monowitz, das KZ-Lager, wurde evakuiert, weil die russischen Soldaten näher kamen.
Genau, das heißt, Sie haben eigentlich gar nicht mitgekriegt, dass Auschwitz befreit wurde?
Ich war actually nie im Hauptlager Auschwitz. Mhm. Wir sind dort angekommen, auf der Rampe, und dann sind wir von der Rampe direkt nach Buna-Monowitz. In einer Fabrik wurde dort gebaut, IG Farben. Da war ich die 2 Jahre.
Mhm. Genau, und der eine Todesmarsch war ja auch gar nicht der letzte. Sie haben ja insgesamt 3 Todesmärsche noch mitgemacht, bis Sie dann letztendlich im April 1945 von den Briten in Bergen-Belsen befreit worden sind.
Und, ja, das stimmt.
Genau, und mit Ihrer Schwester Friede sind Sie dann 2 Jahre später in die USA ausgewandert. Wie muss man sich das vorstellen? Als Sie befreit wurden, hatten Sie da direkt den Gedanken, oh, in diesem Land kann und will ich nicht mehr wohnen?
Man war nicht normal zu der Zeit. Hm. Man hat uns reduziert von einem Menschen zu einem Tier. Aber ich war in einem Zustand, ich war ein Muselmann. Haben Sie den Namen schon mal gehört?
Ich habe es schon mal gehört, ja, aber es ist mir nicht so ganz geläufig.
Ein menschliches Knochengerüst mit einer gelben Haut überzogen. Angeblich soll ich 29 Kilo gewogen haben.
Und das macht natürlich auch was mit der Psyche. Also das heißt, Sie mussten da erstmal wahrscheinlich so ein bisschen Abstand gewinnen, ne?
Wir waren staatenlos, wir waren nicht normal. Wir waren pfennig, hatten kein Geld, hatten kein gar nichts. Aber wenn die Engländer uns da ein bisschen Essen gegeben haben, ist man wieder, der das bis dahin überlebt hatte, ist man wieder auf die Beine gekommen. Und ich bin mit einem Ex-Kameraden einfach losgelaufen. Wir hatten keine Schwierigkeiten, von Bergen-Belsen wegzulaufen.
Genau, aber Sie haben ja dann über 60 Jahre sogar in den USA gelebt mit Ihrer Schwester. 2012 sind Sie zurück nach Deutschland gekommen. Was war da der Grund?
Ja. Meine Schwester hat einen schweren Schlaganfall bekommen. Sie war ganz schlecht dran. Sie war im Krankenhaus und so weiter. Und dann haben die hier in Leer erfahren, dass meine Schwester Friede sehr, sehr krank war, und ich habe es mit meinen Augen zu tun gehabt. Ich konnte nicht viel für sie tun. Da kam ein Anruf oder ein Brief, ich kann mich nicht mehr entsinnen. Ihr müsst nach Leer kommen, wir werden euch helfen. Und das haben wir angenommen. Wir sollten in unseren Heimatort Westrauderfeld im Rheilstift in ein Altenheim untergebracht werden. Aber das war so überfüllt, dass man uns nach Leer in einem Altenheim eingesetzt hat. Aber sie ist nach 3 Monaten gestorben.
Und jetzt wohnen Sie ja in einer Wohngemeinschaft zusammen mit Frau Denekas.
Genau. Frau Denekas war in dem Altenheim eine Altenpflegerin, und man hat sich kennengelernt. Sie hat sich meine angenommen, sie hat meine Wäsche gewaschen, sie hat mir ihre Hauskost gebracht am Nachmittag. Und ich hatte alles abgeschlossen in Amerika. So was sollte ich zurückgehen? Ich habe es ja hier gute Menschen kennengelernt.
Genau, und seitdem Sie ja wieder zurück sind, machen Sie ja auch Aufklärungsarbeit. Also Sie gehen als Zeitzeuge in Schulen, erzählen Jugendlichen von ihrem Leben, von dem Massenmord, von den Verbrechen der Nazis. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Also sind die Kids interessiert?
Oh, sehr sogar. Die Schüler sind ganz toll. Die interessieren sich. Die wussten gar nicht, was ihre Großeltern angestellt hatten während der Nazi-Zeit hier in Deutschland. Ja, und solange ich das kann und mit Frau Deneckers Hilfe gehe ich in Schulen und erzähle denen, was mir passiert war, dass man uns schadenlos gemacht hat, dass man uns behandelt haben wie Tiere, obwohl wir genau solche Bürger in Deutschland waren wie unsere Nachbarn. Aber wenn es kam zur Judenfrage, das war immer ein Wunderpunkt.
Als Sie 2012 zurück nach Deutschland gekommen sind, hat sich 2013 die Alternative für Deutschland gegründet, die in Teilen gesichert rechtsextrem ist heutzutage. Haben Sie so eine Entwicklung in Deutschland damals für möglich gehalten?
Der Antisemitismus und die Rechtsradikalen sind wieder auf ihre Füße. Aber das sind ja alles Leute, die nicht gesehen haben, was eine Diktatur so wie die Nazis in 12 Jahren mit Deutschland angerichtet haben. Hier, 1945, war ja kein Stein aufeinander hier in Deutschland. Mhm. Und als ehemaliger jüdischer Bürger und junger Mensch habe ich doch gar nicht geglaubt, dass ich hier irgendwann wieder was auf die Füße stellen konnte. Mhm. Nur aus Deutschland raus, wherever ich auch hingehen konnte.
Aber wenn Sie das jetzt so hören, was die Politik heutzutage hier in Deutschland so veranstaltet, haben Sie dann manchmal das Gefühl, ach, ich muss doch wieder weg oder bleiben Sie?
Das habe ich der Frau Deneckers auch gesagt. Ich glaube, ich muss meinen Koffer packen und ausfindig machen, wo ich noch unterkommen könnte.
Ich muss aber zugeben, ich habe mir in der Vorbereitung auf das Interview heute mit Ihnen die 37-Grad-Doku angesehen. Und insgesamt wirken Sie dort und auch jetzt im Gespräch auf mich wie ein doch sehr positiver Mensch, ein mutiger, ein starker Mensch. Wie machen Sie das?
Ich weiß nicht, wie ich mache. Ich habe wunderbare Leute kennengelernt, die mir unter die Arme gegriffen haben. Zum Beispiel die Familie Denekas. Ich bin adoptiert worden von der Familie. Ganz wunderbar. Und auch hier in Ostfriesland, der Bürgermeister und das Dorf, wo ich geboren bin. Ich bin Ehrenbürger in meinem Geburtsort. Ich bin Ehrenbürger hier in Leer und ich bin Ehrenbürger in Mittelbau-Dora, in Thüringen, ja, in dem KZ, wo ich untergebracht war.
Wenn Sie uns noch irgendwas mit auf den Weg geben wollen, was wäre das? Welche Botschaft wäre das?
Dass man sozusagen, wie Sie gerade gesagt haben, die AfD, wenn die Jugendlichen, die diese Propagandasachen anhören, dass sie den Mund aufmachen, wenn es ihnen nicht gefällt, dass sie nicht scheu sein sollen. Was denen bevorsteht, sieht in meiner Meinung nicht so besonders gut aus. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist auf der Welt nur Hass und Krieg. Ich weiß nicht, was diese Jugendlichen zu erwarten haben.
Ich habe mit dem Zeitzeugen Albrecht Weinberg hier in Deutschlandfunk Kultur über seine Erinnerungen an die NS-Zeit gesprochen. Es gibt auch eine Doku beim ZDF über ihn und ein Buch, damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm, falls Sie noch ein bisschen mehr in seine Geschichte eintauchen möchten.